SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Sind Sie zufällig vielleicht gerade in der Innenstadt von Saarbrücken unterwegs oder waren es eben, dann sind Ihnen vielleicht große Schülergruppen aufgefallen, die da gerade durch die Straßen ziehen, gezogen sind zu einem bestimmten Ort. Und erstmal hat das einen ganz bestimmten Grund. Sie demonstrieren nämlich seit 11 Uhr in einem Sternmarsch durch Saarbrücken gegen Fremdenfeindlichkeit. Und im Moment, da läuft eine Kundgebung auf dem Saarbrücker Schlossplatz. Meine Kollegin, SR3-Reporterin Lisa Krauser, ist genau dort. Lisa, ich höre, das ist ganz schön laut bei dir im Hintergrund. Wie voll ist denn der Schlossplatz?
Ja, der ist ordentlich voll und vorhin war es auch noch ein bisschen lauter mit Trillerpfeifen und vielen Rufen. Jetzt gerade wird eine Rede gehalten auf der Bühne. Die Polizei schätzt, dass knapp 2000 junge Leute hier sind, Schülerinnen und Schüler von 14 Schulen, zum Beispiel von der Marienschule, von der Gemeinschaftsschule Sulzbach oder den Günter-Wöhe-Schulen und sogar einer Grundschule. Das sind alles sogenannte Schulen ohne Rassismus, Schulen mit Courage. Die kamen vorhin von drei verschiedenen Startpunkten in der Stadt in einem Sternmarsch hierher. Mit selbstgebastelten Schildern, die klare Botschaften drauf haben, wie Toleranz geht uns alle an, Aufstehen gegen Rassismus oder auch ganz schön rechts wird nur gestrickt. Initiiert hat diese Aktion eine Lehrerin der Friedrich-List-Schule, ein kaufmännisches Berufsbildungszentrum, Stefanie de Rosa. Und sie war ganz schön aufgeregt und auch glücklich, dass die Aktion jetzt endlich stattfindet, denn das war von langer Hand geplant.
Vor einem Jahr ist die Idee entstanden, auf meinem ersten Netzwerktreffen der Schulen ohne Rassismus mit Courage. Und da hat eine Schule den Marsch, einen Schweigemarsch vorgestellt, aus Völklingen ist die Schule. Und da dachte ich mir, wieso machen wir das nicht hier in Saarbrücken mit ganz vielen Schulen als Sternmarsch mit Kundgebung?
Ja, das passiert hier jetzt mit dem großen Ziel Haltung zeigen. Und ich habe eben mit einigen Schülerinnen und Schülern gesprochen und tatsächlich kaum jemanden getroffen, der meinte, naja, ich muss halt hier sein, hat meine Schule organisiert, sondern mein Eindruck war, die wollen zum großen Teil hier sein, die bewegt das Thema. Und zwar sowohl die, die selbst von Rassismus betroffen sind, als auch Schülerinnen und Schüler, die einfach für andere Mitschüler einstehen wollen. Ich habe unter anderem mit Fatima gesprochen, die ist 20 Jahre alt, geht auf die Günter-Wöhe-Schule in die 12. Klasse und sie sagt, ja, die Aktion ist wichtig,
weil wir dadurch, dass wir eine gemischte Gruppe sind von verschiedenen Leuten, wo viele Herkünfte, viele Religionen dabei sind, wir damit ein Zeichen setzen, dass das tatsächlich funktioniert. Man kann ja viel sagen nach dem Motto, man muss zusammen, also zusammen ist man stark etc., aber es wird nichts an der Tatsache ändern, wenn man nicht wirklich rausgeht und zusammen als gemischte Gruppe hingeht und ein Zeichen setzt.
Ja, auf vielen Schulen im Regionalverband ist es ja mittlerweile so, dass die Klassen sehr durchmischt sind. Und Fatima meinte, und es haben mir viele gesagt, dass sie sich in ihren Schulen sehr sicher fühlen, dass sie da in einer guten Gemeinschaft sind, wo sie keine Angst vor Ausgrenzung haben müssen, aber dass sie außerhalb der Schule schon anderes erleben. Sie spüren, dass das Klima angeheizt ist, dass es immer mehr Rassismus gibt und das ist leider auch für Fatima Alltag.
Das Minimum wäre, wenn man jetzt draußen auf der Straße entweder angespuckt oder mit blöden Kommentaren angemacht wird. Tatsächlich. So, es kann aber auch so weit gehen, dass man angeschubst wird. Ich habe jetzt einmal leider die Erfahrung machen müssen, dass mir hinterhergerufen wurde, dass ich zurück in mein Land soll. Und da wurde mir ein Bier rübergekippt, was nicht so schön war natürlich. Aber leider gibt es sowas. Ich muss aber auch sagen, dass das nicht von jedem kommt natürlich. Weil ich rede jetzt von einem Schlechten, aber es gibt auch natürlich mehr Leute, die nicht so drauf sind.
Ja, und die sind hier, knapp 2000 junge Menschen, stehen heute ein gegen Rassismus. Und wenn es nach der Initiatorin geht, dann war das auch nicht die letzte Aktion dieser Art.
Ja, leider wird es ja weiter ein Thema bleiben. Es ist schon erschütternd, was da Schülerinnen und Schüler schon in jungen Jahren erleben an Rassismus. Danke dir, Lisa Krauser, live vom Saarbrücker Schlossplatz bei der Demo gegen Fremdenfeindlichkeit. Das war mal keine alltägliche Sitzung gestern im Neuenkircher Stadtrat. Es ging nämlich um die Abwahl des SPD-Oberbürgermeisters Jörg Aumann. Drei Fraktionen im Stadtrat wollten das. Der Grund: Sie finden, das Vertrauensverhältnis ist grundlegend gestört, unter anderem wegen Aumanns Rolle im NVG-Skandal. Für die Einleitung des Abwahlverfahrens wären allerdings 26 Stimmen nötig gewesen. Es wurden am Ende 18 Stimmen. Aaron Klein, mein Kollege aus der Politikredaktion, schaut jetzt noch mal ausführlicher drauf. Der war nämlich gestern bei der Sitzung dabei.
Jörg Aumann ist nicht nur Oberbürgermeister von Neunkirchen, er ist damit auch offiziell Aufsichtsratschef der krisengebeutelten Neunkircher Verkehrsgesellschaft. Ob er wegen seines Verhaltens in dieser Rolle auch zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen fürchten muss, darum sei es bei dem Abwahlverfahren ausdrücklich nicht gegangen. Aber das Vertrauensverhältnis sei zerstört. Für die Einleitung des Abwahlverfahrens hat es am Ende dann aber nicht gereicht. CDU-Fraktionschef Karl-Werner Albert.
Damit war zu rechnen oder auch nicht. Denn die große Unbekannte war natürlich, wie die AfD sich zu diesem Antrag verhält. Aber SPD und AfD haben geschlossen gegen den Antrag gestimmt. Damit müssen wir als Antragsteller, also heißt die CDU-Fraktion und die beiden anderen, natürlich leben.
Neben der CDU-Fraktion haben auch die Fraktionen der Grünen und die Fraktionsgemeinschaft von Freien Wählern und FDP den Abwahlantrag unterstützt. Brandon Lee Posse von den Freien Wählern.
Es ist halt für uns unbegreiflich, dass die SPD gemeinsam mit der AfD den Oberbürgermeister hier stützt. Und wir können uns auch noch nicht ausmalen, warum die AfD mit der SPD gemeinsame Sachen macht.
Die Grünen im Neunkircher Stadtrat unterstützten den Antrag nicht nur wegen Aumanns Rolle im NVG-Skandal. Sie stören sich auch an seinem Verhalten rund um die Schließung der Neunkircher Kohlhof-Klinik. Tina Schöpfer von den Grünen.
Warum setzt sich der Oberbürgermeister nicht an die Spitze der Bewegung, wenn es darum geht, so ein wichtiges Krankenhaus, ein beliebtes Krankenhaus, ein modernes Krankenhaus in der Kreisstadt zu erhalten, sondern einfach sagt, ist schade, kann man nichts machen, ich bin auch nicht so damit zufrieden. Ja, es hat bei uns viel Vertrauen gekostet.
CDU, Grüne und Freie Wähler FDP sind mit dem Abwahlantrag gescheitert, betonen aber, es eventuell nochmal zu versuchen, sollten neue Vorwürfe gegen Aumann bekannt werden. Gestützt wurde der SPD-Oberbürgermeister von der SPD-Fraktion. Der Antrag sei politisches Theater. Verfehlungen, die eine Abwahl rechtfertigen, habe es nicht gegeben. Thomas Baldau von der SPD-Fraktion.
Es gibt niemanden, der gar keine Verfehlungen macht. Gibt's nicht. Aber es gab keine Verfehlungen, die dazu führen, dass der Oberbürgermeister zurücktreten oder abgewählt werden muss.
Bleibt die AfD-Fraktion, die für ein Abwahlverfahren das Zünglein an der Waage sein könnte. Dem Fraktionsvorsitzenden Christoph Schaufert reichen die jetzt bekannten mutmaßlichen Verfehlungen Aumanns aber nicht.
Und wir werden mit Sicherheit die Vorreiter sein, wenn es um ein Abwahlverfahren oder um Konsequenzen geht, wenn wirklich einmal was Belastbares vorgelegt wird. Aber was da jetzt halt irgendwo kam, war ja tatsächlich einfach nur politische Effekthascherei.
Aber selbst wenn die AfD-Fraktion bei einem möglichen neuen Versuch, Aumann abzuwählen, mitstimmt. In einem zweiten Schritt müsste eine Zweidrittelmehrheit zustande kommen und spätestens dann käme es auch auf Aumanns SPD-Fraktion an.
Heute ist ja Gründonnerstag und das war bei mir zu Hause früher der Tag zum Eierfärben. Vielleicht bei Ihnen ja auch. Ja, und falls Sie sich da noch Eier besorgen wollten, gerade jetzt vor Ostern könnten Eier knapp werden. Ein schlechtes Timing. Jedenfalls haben deutsche Supermärkte das diese Woche berichtet. Wie ist die Eierlage hier im Saarland? SR3-Reporterin Simin Sadeghi hat nachgefragt. Simin, droht uns ein Ostern ohne Eier hier im Saarland?
Nein, so viel kann ich schon mal vorweg sagen. Aber der Verband der Geflügelhalter im Saarland hat mir bestätigt, dass es deutschlandweit im Moment zu Lieferengpässen kommt. Aber keine Sorge, sagt Geschäftsführerin Helga Futterknecht. Der Engpass könnte mit Eiern aus anderen europäischen Ländern ausgeglichen werden.
Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Aber was ist denn, wenn ich gerne Eier aus dem Saarland kaufen möchte?
Das geht wie bisher. Aber, was ich vorher nicht wusste, die saarländischen Geflügelhalter können nicht alle Saarländer mit Eiern versorgen, sondern tatsächlich nur 15%, sagte mir Helga Futterknecht. Heißt, die meisten von uns, die essen Eier aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland. Ich habe mich auf dem Markt in Saarlouis bei dem Eierverkäufer Helmut Detzler umgehört und der sagt, er merkt, dass die Eier von seinem Hühnerhof im Moment sehr begehrt sind.
Wir merken deutlich, dass hier ein stärkerer Abverkauf zurzeit stattfindet. Aber als langjähriger Markthändler haben wir entsprechend vorgebaut, dass wir ausreichend Eier auch für diese Festtage wie Ostern zur Verfügung haben.
Man muss auch sagen, an dem Stand, den er mit seiner Frau betreibt, war auch viel los. Selbst kurz vor Marktschluss gab es noch viele Eier in allen möglichen Farben. Und auch die Leute, die ich auf dem Markt getroffen habe, die da eingekauft haben, haben bisher von einer möglichen Eierknappheit im Saarland nichts gemerkt.
Nein.
Nein.
Sie?
Nee,
nee.
Sie?
Nein.
Bis jetzt noch nicht.
Haben Sie denn schon eingekauft?
Ja, natürlich, aber der Rest kommt noch am Samstag.
Ja, nachdem du die Menschen da gefragt hast, ob sie die Eierknappheit schon bemerkt haben, haben sie wahrscheinlich gesagt, oh Schreck, ich nehme gleich noch ein Pack mehr mit. Aber Simin, was sind denn die Gründe für die Eierengpässe in diesen deutschen Supermärkten, die davon berichten?
Ja, es gibt mehrere Gründe dafür. Zum einen die Vogelgrippe im letzten Jahr. Wir erinnern uns, im Saarland gab es keinen Fall zum Glück in einem Hühnerstall. Aber in anderen Betrieben in Deutschland mussten deswegen Legehennen getötet werden. Außerdem geht seit Anfang des Jahres eine zweite Tierseuche bei Geflügel um, und zwar die Newcastle Disease. Laut Verbandsgeschäftsführerin Helga Futterknecht mussten insgesamt in diesem und letzten Jahr bisher 2,5 Millionen Legehennen getötet werden. Heißt, die Eier von diesen Hennen, die fehlen im Umlauf. Dazu kommt, dass der Eierverbrauch in den letzten Jahren pro Kopf gestiegen ist in Deutschland. Das führt dazu, dass Eier aus Deutschland im Supermarkt knapp sein könnten.
Ja, das liegt daran, dass man ja viel Protein essen soll. Mhm. Ne? Deswegen wollen alle Eier essen.
Genau.
Aber müssen wir jetzt dann auch für so ein 10er-Pack Eier mehr zahlen?
Tatsächlich ja. Nehmen wir zum Beispiel die klassische 10er-Packung Eier aus Bodenhaltung. Die hat bei den Discountern ja lange weniger als 2 Euro gekostet. Inzwischen liegt sie bei etwa 2,50. Das ist ein Viertel mehr. Freiland- und Bio-Eier sind natürlich dementsprechend teurer. Also vielleicht überlegt sich der ein oder andere nicht wegen der Knappheit, sondern wegen des Preises in diesem Jahr an Ostern ein Ei weniger zu essen.
Deutschlandweit berichten Supermärkte von Lieferengpässen bei Eiern. Aber im Saarland, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das hat SR3-Reporterin Simin Zadegi rausgefunden. Vielen Dank dir.
Gerne.
Ja, es hat viele Menschen im Saarland kalt erwischt damals, das Pfingsthochwasser vor 2 Jahren. Seitdem wird an vielen Stellen daran gearbeitet, solche Hochwasser in Zukunft zu verhindern bzw. sich besser davor zu schützen. Kommunen zum Beispiel, Hausbesitzer und auch die Wissenschaft. An der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, da wird gerade an einem Frühwarnsystem gearbeitet. Und wie das funktioniert, erklären die SR3-Reporter Herbert Mangold und Eva Lippold.
Gleich hinterm Veranstaltungszentrum Big Apple in Appleborn fließt die Blies derzeit wie ein kleiner Bach durch das Ortszentrum. Eine Engstelle, die beim Pfingsthochwasser 2024 eine der Ursachen dafür war, dass auch in Appleborn große Flächen überschwemmt wurden, sagt Gilles Weiß, wissenschaftlicher Mitarbeiter des HTW-Projekts Klimagefahrenabwehrsystem für Kommunen, kurz Kliegers.
Beim Pfingsthochwasser war der Bachlauf komplett voll und das Wasser ist quasi an der Brücke vorbeigelaufen. Und deswegen hatten wir so massive Überflutung hier im Ortszentrum von Appleborn.
Damit man in Zukunft schneller auf eine solche Katastrophe reagieren kann, wurden hier an rund 30 weiteren Stellen Sensoren angebracht. Sie messen in kurzen Abständen den Wasserstand und die Regenmengen. Diese Daten sowie weitere Wetterinformationen nutzt ein Computerprogramm, das im Rahmen von Kliegers entwickelt wurde. Vor rund 160 Experten aus Kommunen, THW und Katastrophenschutz zeigt der Wissenschaftler Joshua Becker erstmals, wie das digitale Frühwarnsystem funktioniert. Als Übungsszenario dient dabei das Pfingsthochwasser.
Wenn es zu einem Katastrophenfall kommt, haben Sie eben in den meisten Fällen relativ wenig Zeit zum Reagieren. Wir bündeln hier eben die Möglichkeit, dass Sie in zusammengefassten Berichten einen Überblick über Ihr komplettes Gebiet bekommen.
Das neue digitale Werkzeug kann bereits im Voraus berechnen, wo es besonders kritisch wird. So die Einschätzung von Andreas Bieler, dem operativen Leiter von Kliegers und dem Kompetenzzentrum für Klimafolgenanpassung und Katastrophenschutz.
Die wissen dann im Prinzip schon 2 Tage vor einem sich anbahnenden Ereignis, oha, da kommt was auf uns zu, lass mal das Personal ein bisschen gezielter planen. Je näher ich an Hochwasser oder an Starkregensituationen rankomme, umso genauer sind ja auch die Daten, die mir dann zur Verfügung stehen. Und ich kann dann entsprechend schon in die Planung gehen, wo werden vermutlich, voraussichtlich Einsätze erforderlich, wo habe ich kritische Infrastruktur, wo muss ich vielleicht evakuieren.
Im Augenblick ist das Frühwarn- und Simulationssystem noch nicht flächendeckend im Saarland. Im Einsatz. Geplant ist, bis 2030 alle Kommunen im Saarland zu erfassen. Rund 500 bis 1000 Sensoren würden dann die notwendigen Daten liefern. Damit wären auch bessere und präzisere Vorhersagen möglich, so Gilles Weiß vom Forschungsprojekt Liga.
Desto mehr Daten wir haben, desto genauer werden letztendlich irgendwann auch die Modelle. Das ist einfach ein Rechenbeispiel. Wenn man mehr Daten hat, wird das Ganze exakter.
In Zukunft soll es also möglich sein, dass jeder auf das Programm zugreifen kann, um zu sehen, wie gefährdet das eigene Gebiet oder Haus ist. Hierfür entwickeln die Wissenschaftler derzeit eine entsprechende Anwendung.
Ja, und dieses System, das kann eine Naturkatastrophe wie das Pfingsthochwasser zwar nicht verhindern, aber es kann immerhin helfen, sich besser darauf vorzubereiten.